Trinken und Alo. Ja, die haben da Themen. Trinken und Alo. Was dich bewegt.
Wir dürfen niemals aufhören, Podcasts aufzunehmen. Wenn ich dein Gesicht sehe, wenn du anfängst zu singen.
Ja, das ist geil.
Muss ich so. Das ist so geil. Es macht mir so gute Laune.
Ja, mir auch. Und zwar auch egal aus welcher Laune heraus.
Genau. Sozusagen. Das verraten wir nicht, wie die Laune gerade war. Hallo und herzlich willkommen zur Folge diese Woche.
Ja, von Was dich bewegt, Inken und Alo. Inken und Alo, was dich bewegt.
Nee, es war wirklich dein Blick und die Konzentration, als du angefangen hast zu sehen.
Ja, ist ernst.
Also, mir laufen die Tränen runter.
Muss ja auch gut sein.
Ja, wir sprechen diese Woche über Rückenschmerzen.
Aha.
Und das war jetzt ein schneller Einstieg. Ne? Eigentlich wollte ich wollte viel mehr sagen, dass wir nächste Woche und übernächste Woche keine Folge veröffentlichen.
Ja.
Was richtig verrückt ist, das weil wir keine...
Das ganze Jahr nicht gemacht.
Doch. Ich glaube, einmal haben wir im Sommer haben wir auch irgendwo einmal eine Pause
gemacht. Ja, das kann sein.
Weil, aber wenn wir dann wieder da sind, das ist dann der 3. April, also die Woche nach Ostern, haben wir Jubiläum.
Ein Jahr. Hammer.
Wahnsinn.
Ja, das ist wirklich krass. Und man kann das ja einfach zählen. Also heute ist die 48. Folge und ja, das wird dann die 49. Folge sein. Also haben wir genau 3 Wochen nichts gemacht.
Ja, ich glaube auch, es war in den Ferien, also krass, in den Sommerferien, wo wir nichts gemacht haben.
2 Wochen Sommerferien, einmal krank und fertig. Nee, ist mal
richtig,
jetzt keinen Sinn.
Richtig, doch. Wieso? 2 Wochen Sommerferien und einmal krank, vorletzte Woche. Letzte Woche?
Ja, aber wenn wir dann die nächsten beiden auch nicht machen, dann sind das ja...
Nee. Da, ach so, stimmt. Ja, naja.
Ja, also gut, so irgendwie.
Also irgendwie so.
Gut, das mit dem Zählen üben wir nochmal.
Aber
also viele.
Ja, weil wir haben wenn wir auf Sylt waren, weiß ich, dass wir auch in den Ferien manchmal, also nicht Pause gemacht haben. Nee. Insofern, ja, weiß ich, vielleicht müssen wir das nochmal nachvollziehen, welche Daten das waren. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall finde ich es trotzdem richtig krass, dass wir das ein Jahr gemacht haben. Ja. Es gibt viele Menschen, habe ich so beobachtet, die einen Podcast starten und dann nicht weitermachen. Habe ich schon ein paar Mal irgendwie verfolgt.
Sehr oft, genau. Ich habe irgendwann auch mal so eine Statistik gesehen, die hast du irgendwann mal rausgekramt, dass wenn man, ich glaube, über 25 Folgen hat oder so, dass man damit schon zu den Top 1% gehört.
Ja.
Also nicht, was die Hörer angeht, sondern einfach nur von den Leuten, die durchhalten.
Das stimmt.
Und da ist halt ein bisschen die Frage, wie viel man zu sagen hat so. Oder wie viel man, keine Ahnung, sabbelt. Es gibt auch eine Menge Podcasts, wo konsequent nichts gesagt wird, wo die trotzdem weitermachen, so ist nicht.
Die weiter reden, aber nichts sagen, wolltest du sagen.
Du redest laut, doch du sagst gar nichts. Ja,
okay. Also da steigen wir dann vielleicht, wenn wir wieder da sind, nochmal ein. Und der Grund, warum wir nicht aufnehmen, also erstmal, weil wir natürlich Urlaub machen wollen, wobei Podcast aufnehmen nicht so richtig wie Arbeit ist, muss man sagen. Deshalb haben wir es auch in den Ferien mal gemacht, weil es eigentlich so, ja, es ist ein bisschen ein Gespräch zwischen uns und eigentlich auch so ein ganz cooler Moment, so einzuchecken in der Woche. Insofern
überhaupt sich die Zeit zu nehmen. Ich meine, selbst wenn wir irgendwie was essen gehen oder so, dann reden wir ja nicht so über Themen, sondern reden wir eher über was so passiert oder so. Also, dass man sich, das ist einfach ein geiles Ritual, dass wir uns Zeit nehmen, so über Themen zu sprechen.
Ja, also. Wobei ich glaube, dass Menschen unterschätzen oder nicht glauben würden, wie viel inhaltlich wir sprechen.
Sehr viel, ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt
also
schon.
Insofern, also klar, es ist konzentrierter und es ist irgendwie systematischer, aber wir sprechen schon jeden Tag eigentlich auch inhaltlich über Themen und über unseren, was uns begegnet ist im Tag und wie der andere das sieht und so.
Ja, und also, vor allen Dingen auch einfach, wenn wir Kunden, Kundinnen gemeinsam haben, ne? Dann
ist das ja
extrem,
auch.
Ja, klar.
Ja. Okay, also jetzt habe ich es immer noch nicht gesagt. Der Grund, warum wir nicht aufnehmen können, ist, weil wir uns im Ausland befinden. Da könnte man bestimmt auch aufnehmen, aber wir machen eine Rundreise über das spanische Festland. Hm. Und genau, deshalb wird das wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Mit Laptop und keine Ahnung.
Das klingt ja so, als würden wir zelten gehen, ne? Also so ist jetzt nicht.
Nein.
nee.
Nein, wir sind mehr so Madrid, Barcelona.
Genau.
Nein, aber trotzdem hätten wir so ein Equipment-Thema.
Ach so,
und
ja,
das finde ich jetzt irgendwie nicht so sinnvoll.
Ja.
Genau, deshalb haben wir uns dagegen entschieden.
Korrekt. Ja. Und dann kommen wir wieder und dann haben wir eingeregelt und dann ist Ostern vorbei und aufregend.
Und dann ist das Jahr schon wieder fast rum. Nee, aber zumindest ist dann besseres Wetter. Ist es nicht mehr so grau.
Ja. Und, ich bin es auch ein Ticken leid.
Ja,
ich habe echt, also.
Ist jetzt, ist so, zieht sich, oder?
Ja. Also, ich finde das mit Spanien jetzt schon sehr gut. Und dann, wenn man zurückkommt, dann ist auch okay, wenn man ein Blatt am Baum hängt. So,
ja,
ist in Ordnung.
Das stimmt.
Nämlich.
Ja. Also vor allen Dingen, weil wir echt eine, so eine geschlossene, graue Decke über wirklich viel Zeit. Es war ja nicht kalt. Nee. Der Winter war überhaupt nicht kalt, aber also außer ein, zwei Wochen, wo Schnee und Eis lag und wir nur geschimpft haben. Aber den Rest der Zeit war es
eigentlich... Weil die Radwege nicht gestreut waren.
Genau. Aber eigentlich war es, es war gar nicht so kalt den Rest der Zeit, aber es war wirklich wahnsinnig viel grau. Es hat auch nicht viel geregnet, sondern es war einfach so... Ja, was ist das Wort?
Ja, so wie November eigentlich.
Ja,
ist so grau und dunkel.
Irgendwie so, ja, genau. Weiß ich nicht.
So, reicht
irgendjemand
jetzt
hat mich neulich gefragt, warum ich ständig englische Wörter benutze. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt habe, weil ich im Ausland aufgewachsen bin und vor allen Dingen, als ich Sprache erlernt habe, eigentlich als erstes als Umgebungssprache Englisch hatte. Und deshalb passiert es mir oft, dass wenn ich ein Gefühl beschreiben will, dass ich dann das englische Wort sage, was so klingt, als wollte ich hip sein, ist aber so nicht.
So, und jetzt ist die Frage, warum mache ich das genauso? Ich habe es einfach von dir übernommen. Das ist dann einfach nur peinlich.
Du meinst, ich habe so eine gute Story
dazu. Das ist einfach nur embarrassing, weißt du? Ja.
Ja, okay. Aha. Das war jetzt aber ein ganz schön langes Intro. Wir legen mal los, ne?
Rücken jetzt. Ja.
Rückenschmerzen. Wir haben nämlich auf die Vorbereitung auf die Jubiläumsfolge festgestellt, dass wir so ein paar Basic-Themen irgendwie ausgelassen haben, unter anderem Rückenschmerzen. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir streuen diese Basic-Themen jetzt mal ein. Nackenschmerzen haben wir zum Beispiel auch noch nie gesprochen. Aber gut, alles klar. Wir starten mal mit Rücken.
Ja, und da haben wir gerade drüber gesprochen, dass in der ersten Folge, also nicht in unserem depperten Intro, wo man gar nichts versteht und so, sondern...
Was wir echt mal löschen sollten eigentlich.
Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Also wir brauchten das ja damals für irgendwas. Ach, ist
ja
egal.
Ja.
Jedenfalls habe ich in der ersten richtigen Folge erzählt, wie es dazu kam, dass ich überhaupt Trainer geworden bin, weil ich nämlich mit 22, 23, irgendwie sowas, wahnsinnige Rückenschmerzen gekriegt habe, wo ich über ein Jahr nicht sitzen konnte und vorher mich eigentlich nur für Training im Sinne von Leistungssteigerungen und sowas interessiert habe und dann...
So ein bisschen Bizeps.
Nee, ging schon um, also so Kreuzheben und so war auch schon, okay. Aber wenn ich da heute dran denke, was ich da an Kreuzheben, mit welchen Gewichten und welcher Technik, ist ich so, auha. Also ich hatte es auch verdient, muss ich ehrlich sagen.
Dass der Rücken nicht mehr mitmacht.
Ja, ja, das war schon echt verdient und auch, also alles war wirklich, es war wirklich sehr dumm, aber gut. Ja, wir wussten es nicht besser. Anyway.
Da hast du drüber gesprochen, wie du zum Trainer geworden bist.
Genau, das war schon so die Origin-Story im Sinne von hier in Hamburg zu irgendeinem Kasper von Koryphäe, Orthopäde, sonst was gegangen. Superprof, der mir dann gesagt hat, sie dürfen nie wieder Sport machen, einem 23-jährigen Sportstudenten. Das war richtig gut. Und das war so der ultimative Tiefpunkt und von da dann angefangen, mich rauszuwursteln und fürs Thema zu interessieren und zu gucken, was hilft und was kann man anderes machen. Und die einzige Option ist Operation und nie wieder Sport und schonen und ihre Bandscheibe ist die eines 80-Jährigen.
Ist ja auch schon lange her, muss man sagen, ne? Also, weil wir sind ja
23 Jahre her.
Ja.
Ja, muss man auch mal sehen.
46 wirst du dieses Jahr?
Nee, ich bin schon 46.
Ja, gut.
Habe ich verrechnet?
Also... Nee, weiß ich nicht.
Egal. Also 23, 24 Jahre irgendwie sowas. Ja. Ja, krass, krass.
Lang.
Lang, richtig lang.
Ein Vierteljahrhundert.
Ja. Wirklich, Vierteljahrhundert, hör mal auf. Stress. Wie viele Vierteljahrhunderte haben wir denn noch, wenn du so kommst?
Nein, das ist das Thema einer anderen Folge.
Okay,
da,
ja.
Da steigen wir jetzt nicht ein.
Okay.
Genau, es ist ja auch, würde ich sagen... ich habe keine Statistik jetzt parat, aber es ist auf jeden Fall Volkskrankheit Nummer eins. Alle Menschen haben Rückenschmerzen, wenn auch nicht durchgehend, aber irgendwie ein bisschen.
Ja.
Zumindest ab einem Alter, wo sie sich nicht mehr in Schule und Studium oder Ausbildung befinden.
Geht auch jünger, aber ja.
Geht auch jünger, hast du ja gerade gesagt. Ja. Aber eine Hauptursache ist natürlich dann der irgendwie Bewegungsmangel und dass viele sitzen.
Richtig, das spielt eine Rolle.
Könnte sein. Es ist ein extrem komplexes Thema. Wir sehen, würden gerade was diesen neuroathletischen Teil angeht, ja auch was anderes als vielleicht vor 10 Jahren, weil wir noch einen zusätzlichen Blickwinkel sozusagen darauf haben. Aber also es ist sehr komplex und trotzdem ist es schon auch so, dass es Dinge gibt, die man tun kann, die jetzt ganz akut sozusagen in diesem Moment helfen und die sind gar nicht unbedingt so wahnsinnig kompliziert.
Nee, genau. Ich habe zum Beispiel gestern auf Insta voller Inbrunst vorgetragen, dass es schon okay ist, seinen Oberschenkel mit einer Faszienrolle zu bearbeiten. Mhm. Das war so ein Thema, vor 5, 6 Jahren war alles Faszienrolle, alles war Faszienworkout, bla. Und dann hat sich das irgendwie gekippt und jetzt ist es total uncool, überhaupt eine Faszienrolle, und Faszienrolle wird nur noch als Widerstand eingesetzt und so. Und am Ende ist es aber so, wenn man Rückenschmerzen hat und seinen Oberschenkel rollt und den danach ein bisschen dehnt, dann ist es wahrscheinlich erstmal besser. Also, und zwar fast bei jedem Rückenschmerz. Mhm. Ob das jetzt BWS ist, LWS oder sonst irgendwas. Und auch egal, aus welcher Haltung man kommt, kann man dann viel diskutieren, warum das so ist oder ob das nachhaltig ist. Nee, brauchen wir nicht diskutieren, ist nicht nachhaltig. Mhm. Aber ist auch so, ja, okay, aber ist denn Physiotherapie nachhaltig? Die meiste Physiotherapie, die passiv arbeitet, ist genauso nachhaltig wie eine Faszienrolle. Und am Ende ist es auf jeden Fall besser, als ein Schmerzmittel zu nehmen. Also wenn man sagt jetzt, okay, Ibu 800 oder einmal den Oberschenkel rollen, ganz klar Oberschenkel rollen.
Ibu 800, das 400 kriegt man unverschrieben.
Genau, und wenn du zum Arzt gehst und solche Rückenschmerzen, sagt er, okay, die Therapie ist 3x800 pro Tag, 2 Wochen lang, und dann gucken wir nochmal.
Ja,
okay. So bist du gehirntot. Das gibt's doch nicht.
Okay, gut. Also grundsätzlich haben wir ja verstanden, schon an anderer Stelle und in diesem Podcast auch schon 1-2 Mal gesagt, dass Schmerz ein Hinweis des Gehirns ist.
Jo.
Und nicht unbedingt gibt es auch, wenn ich ein Trauma habe, wenn ich, irgendwo...
Ja, aber Vorsicht, Trauma, das verstehen die Leute immer falsch. Also okay. Trauma nicht im Sinne von, ich bin als Kind, keine Ahnung, ins Wasser gefallen und habe Angst vor Wasser, sondern Trauma im Sinne von ein akuter Einschlag. Also mich fährt ein Auto an.
Ja,
wenn Verletzung. Eine akute Verletzung.
Ja.
Genau. Das heißt...
ich knall irgendwo runter.
Genau, ich falle irgendwo runter, falle aufs Knie, was auch immer. So, das ist dann direkter Schmerz. Und das ändert aber nicht, dass es so ist, dass, wenn ich aufs Knie falle, die Sensoren des Knies Daten ins Hirn leiten, die sagen sehr viel Druck, Scherkräfte, noch mehr Druck und ungünstige Winkel im Knie. Mhm. Und das Gehirn macht daraus die Information, uha, das ist gefährlich, das ist eine Bedrohung, änder was, Schmerz. Mhm. Das ist der Mechanismus. Das heißt, der Schmerz ist immer im Gehirn, nie da, wo er vermutet wird, sozusagen.
Ja.
Okay. Und dann ist es so, dass die akute Situation sich ein bisschen unterscheidet von der chronischen. Das heißt also, die Aufforderung in der akuten Situation ist, weg da, hör auf, mach sofort anders, nicht wieder aufs Knie springen. Okay, alles klar. Und wenn es dann chronisch ist, dann ist es die Warnung des Gehirns, Vorsicht, guck, was da ist, änder was, mach irgendwas anderes. Mhm. Es ist nicht der Hinweis, da ist etwas kaputt. Weil das weiß das Gehirn nicht. Das kann es nicht sagen.
Sondern nur da ist was, achte
anders,
drauf.
Vorsicht,
da ist was
Obacht.
Anderes.
Okay. Ja, es ist, änder irgendwas. Mhm. Und wir schließen daraus immer, da ist was kaputt. Mhm. Das kann sein, ist aber in den allermeisten Fällen nicht so.
Da ist was kaputt, meinen wir mit, es ist...
Meniskusriss oder Kreuzband gerissen oder sonst was. Natürlich gibt es
oder
das.
Oder der Nerv ist eingeklemmt.
Das wäre ja nicht mal kaputt sozusagen.
Ja, okay.
Also, so natürlich gibt es das. Und wenn etwas real kaputt ist, dann sendet es auch Schmerz hoch und das Gehirn sagt, ui, was ist da? Da ist irgendwas anders als sonst. Die Sensoren senden nicht das, was sie sonst senden. Änder was. Mhm. Aber in den allermeisten Fällen ist es so, dass... gar nichts kaputt ist. Oder noch geiler, es ist etwas kaputt und es gibt Schmerz, aber die beiden hängen gar nicht zusammen. Mhm. Also der Fall, dass jemand einen Bandscheibenvorfall hat, da ist die Bandscheibe kaputt, ja, korrekt, und er hat Schmerz.
Kaputt ist ja auch meistens nicht, sondern sie ist...
Genau, also Bandscheibenvorfall würde ja heißen, dass es ein bisschen vor, also dass es austritt, dass der Galaktkern da austritt, dass die Glipschmasse aus der Mitte rauskommt und auf den Nerv drückt. Da könnte man schon sagen, gut, das soll so nicht.
Okay.
Und es gibt Schmerz. Mhm. Und nun ist aber das Ding, dass wenn man verschiedene Dinge ändert, wie wir dann halt eben machen, irgendwelche Bewegungen, irgendwelche Dehnungen, irgendwelche Informationen, irgendwas Neuromäßiges, mhm, dann ist der Schmerz auf einmal weg.
Ja.
Also hing der Schmerz ja offensichtlich nicht mit der kaputten Bandscheibe zusammen, weil die ist immer noch kaputt.
Ja.
Die kriegen wir ja nicht so auf die Schnelle heil. Und ja, das ist diese wichtige Verknüpfung, dass wenn der Schmerz variiert, das heißt, du gehst zum Arzt, der sagt MRT, du findest raus, Bandscheibenvorfall.
Und dann ist, oh Gott.
Oh Gott, Bandscheibenvorfall, ja, mein Leben ist vorbei, wie es auch für mich war. Und das ist auch ein furchtbarer Moment. Und man kann das auch ernst nehmen, also mehr den furchtbaren Moment als die Bandscheibe. Aber es ist, wenn es so ist, dass der Schmerz variiert, dann kann er nicht von der Bandscheibe kommen.
Ja.
Denn die Bandscheibe drückt da 24/7 drauf und es gibt solche Fälle, wo der Schmerz komplett gleich ist und sich nicht ändert. Aber wenn er variiert, kann er offensichtlich nicht von der Bandscheibe kommen.
Also sowas wie morgens, wenn ich aufstehe, ist es super schlecht, weil genau, ich...
Weiß und dann wird es im Laufe des Tages besser.
Besser.
Ist halt so, ja. Ach so, die Bandscheibe drückt halt morgens drauf, aber mittags nicht so.
Ja.
So, okay. Das Knie ist morgens kaputt, aber mittags geht's und abends ist wieder kaputt.
Ja.
So, wohl nicht.
Ja. Okay. Gut, das heißt, das Gehirn sendet also jetzt diese Information und sagt, da ist irgendwas komisch.
Ja.
Was ist da denn komisch?
Da gibt es auch wieder zwei Fälle. Das erste und häufigste ist, das Gehirn hat zu schlechte Informationen.
Ja.
Das heißt also, es guckt runter zum Knie und sagt, weiß ich nicht. Und weiß ich nicht ist nicht cool.
Weiß ich nicht, ob da was da ist. Gelenk, genau,
also der
vielleicht
ein Teil
Fuß.
Des Gehirns sagt, okay, let's go, wir bewegen jetzt, wir gehen jetzt die Treppe runter. Und dann fragt es nach und sagt, ist denn das Ganze sicher? Und dann der Teil, der für sicher zuständig ist, sagt, kann ich dir nicht sagen.
Weiß ich nicht.
Schlecht.
Weil fühle ich nicht so richtig.
Fühle ich nicht. Ja. Ich habe keine klaren Informationen übers Knie.
Das heißt über Position, ob es genau da ist,
ich weiß
ob
nicht,
es...
Genau, über, richtig, wie die Druckverhältnisse sind, wo es steht, wo es im Raum ist, wie es zueinander steht, alles das.
Okay.
Wie gespannt die Muskeln sind, kann ich dir nicht sagen. Und das ist keine coole Info. Also,
nee,
ist so, du willst jetzt vom Dreier springen, ist da unten Wasser, weiß ich nicht.
Ja.
Okay, let's go.
Okay. Gut. Okay, das heißt, ich brauche, es kann sein, dass ein Teil der Schmerzbewältigung ist, ich gebe dem Gehirn mehr Informationen.
Genau, und das ist eigentlich immer so und das ist eigentlich auch immer ein sehr großer Teil.
Mhm. Okay, und der zweite?
Der zweite Teil ist, das, was das Gehirn einem da sagt, schlicht ernst zu nehmen und zu sagen, das Gehirn sagt mir, du hast Rückenschmerzen, die Lage ist unsicher. Ja, ist sie. Also sehr oft ist es so, wenn man sich dann jemanden anguckt und sagt, okay, wie steht der, wie hält der sich, in welcher Position ist das Becken, können die Bauchmuskeln arbeiten, kann das Zwerchfell arbeiten, ist der Beckenboden aktiv, dann kann man...
Steht die Hüfte über dem Knie?
Ja, genau, und da kann man halt oft sagen, so ist richtig, vollkommen richtig eingeschätzt, ist unsicher die Lage. Mhm. Und wenn du in dieser Position jetzt auf die Idee kommen würdest, irgendwas Schweres zu heben, würde das auf jeden Fall schiefgehen. Also sagt das Gehirn...
Was Schweres heben meinst du nicht eine Hantel, sondern meinst du...
Genau, einen Koffer ins Auto.
Ja.
So, und würdest du mit dieser Position einen Koffer ins Auto legen, dann kann das durchaus schief gehen. Und da kann wirklich was kaputt gehen.
Mhm.
Und insofern ist es oft auch gar nicht so schlecht. Also nicht, dass der Schmerz jetzt gut ist für denjenigen, aber es ist eine sinnvolle Warnung zu sagen, okay, so nicht. Also das kann schon schief gehen.
Ja.
Ja.
Müssen wir eventuell anders machen.
Da müssen wir bei.
Ja, verstehe ich. Okay. Und wenn, also wir müssen, eigentlich ist mir immer wichtig, dass wir so einen Mehrwert hier haben, was im Podcast, also schwierig ist natürlich super spannend, was wir erzählen, aber dass man das auch umsetzen kann.
Ja, was soll jetzt machen, ja.
Wenn ich habe verstanden, wo es herkommt, wenn wir jetzt sozusagen auf die Gesamtheit der, weiß ich nicht, deutschen Bevölkerung gucken, wie kann ich mich dem denn jetzt nähern? Also gibt es da so Typen, du hast sogar ein Buch dazu geschrieben,
ja,
da waren
es gibt Typen.
10 Typen. Gibt es Rückenschmerz-Kategorien sozusagen? Typische
ja,
Bilder also, oder so?
Ja, genau, also erstmal es ist sehr, sehr individuell, also sehr individuell, weil Menschen unterschiedlich sind, es gibt steife Menschen, es gibt sehr bewegliche Menschen, groß, klein, unterschiedliche Hebel, günstige Hebel, dann gibt es viel Sporterfahrung.
Hebel meinst du mit wie lang ist der Arm, wie lang ist das Schlüsselbein, wie kurz ist der, ne, kann ich gut.
Genau, und da gibt es günstige Hebel und nicht so günstige Hebel und die nicht so günstigen Hebel meine ich jetzt in Bezug auf Schmerz.
Ja.
Und diese Hebel sind aber jetzt nicht an sich ungünstig, sondern die führen nur eher zu Schmerz, haben aber auf der anderen Seite dann oft den Vorteil, dass sie eine irre Performance bringen können. Mhm. So. Wie auch immer, dann gibt es natürlich die Erfahrung, die man im Leben gemacht hat. Wenn jetzt jemand sein Leben lang unterschiedliche Sportarten gemacht hat und immer wieder was Neues probiert hat, dann sind das sehr günstige Erfahrungen, weil das bedeutet, dass er viel Koordination und Beweglichkeit und sowas gelernt hat. Und wenn jemand im Prinzip schon in der Schule traumatische Erfahrungen im Schulunterricht gemacht hat und ab da im Prinzip alles gemieden hat, dann sind das natürlich nicht so günstige Voraussetzungen, weil er einfach nicht viel gelernt hat sozusagen. Und genau, deswegen ist es sehr, sehr individuell. Auf der anderen Seite kann man trotzdem sagen, dass es ein paar Basic-Muster gibt, die einfach dadurch kommen, dass wir alle so wahnsinnig viel sitzen und und die einfachste Unterscheidung ist, also wenn man jetzt auf die Haltung guckt, stehst du im Hohlkreuz, also so, dass dein Becken sozusagen hinten rausguckt und das Schambein nach unten gefallen ist oder...
Und so Bauch nach vorne sozusagen?
Ja, ja genau, fällt mehr nach unten sozusagen, so Brust vor es ist, Oberkörper wahnsinnig aufgerichtet. Ja. Im Prinzip Marilyn Monroe sozusagen, also wir haben das als Typ als Marilyn Monroe. Ja. Oder hast du dein Becken nach vorne geschoben, das heißt lehnst dich sozusagen zurück und das ist eigentlich noch häufiger, das heißt...
Das ist witzig, weil ich bin natürlich der erste Typ.
Du bist eins, ja.
Genau, deshalb denke ich immer so, dass alle Leute der Typ sind, aber es ist Nein. Quatsch.
Nee, also mehr Leute sind auf jeden Fall, stehen so, dass sie ihre Füße ein bisschen nach außen gedreht haben, ihr Becken ist zwar leicht gekippt, also das Schambein zeigt ein bisschen nach unten, aber ist nicht so wichtig, sondern viel wichtiger ist, dass sie das Becken vorne haben. Also der Punkt ihres Körpers, der am weitesten vorne ist, ist das Becken, quasi die Blase sozusagen.
Und der Rücken
ist dann nach hinten gelegt. Genau,
okay.
Damit sie nicht umfallen.
Ah, okay.
Und das ist wohl das häufigste Bild und das ist etwas, was Sitzen auf jeden Fall verursachen kann. Mhm. Und in der Position ist es so, also man kann grob sagen, der Rücken, also die Wirbelsäule steht auf dem Becken.
Ja.
Ja, und da ist zwar ein mini kleines Gelenk zwischen, aber im Wesentlichen steht erstmal die Wirbelsäule auf dem Becken. Das heißt, die Beckenposition bestimmt zum großen Teil die Position der Wirbelsäule.
Okay.
Und wenn die Becken...
Nicht nur der untere Teil der Wirbelsäule, sondern alles.
Genau, also der letzte Teil der Wirbelsäule hängt im Becken ziemlich fest. Das ist ein bisschen Spiel, aber nicht so mega viel. Mhm. Und das heißt, wenn das Becken in der falschen Position ist, dann kann die Wirbelsäule nicht in der richtigen Position, das geht nicht.
Okay.
Und wenn man jetzt sagt, und das Becken wird stabilisiert von im Wesentlichen, also ist natürlich vereinfacht, aber so im Wesentlichen kann man sagen, vom Po, von Oberschenkel Vorderseite oder das, was vorne ist, dann vom Bauch und vom Rücken.
Mhm.
Und in der Position, die ich gerade beschrieben habe, mit Becken vorgeschoben und Oberkörper zurückgelehnt, kann der Po nicht arbeiten und der Bauch auch nicht.
Weil die nicht in einer, also weil das Physik.
Ja, genau. Also das heißt, Muskeln haben immer Winkel, in denen sie gut arbeiten können und Winkel, in denen sie nicht gut arbeiten können. Und
das Becken müsste aufrecht sein,
genau,
dafür,
Becken,
dass sie
richtig, das Becken muss in der mittigen, richtigen Position sein. Da können alle viel gut arbeiten. Und in der Position, die ich gerade beschrieben habe, kann der Po nichts machen, weil er sozusagen maximal gebeugt ist. Der ist schon fertig. Und der Bauch kann nichts machen, weil er komplett überdehnt ist.
Ja.
Und
so, wie aufgerissen sozusagen.
Genau, komplett auf. Also so, als wenn man, keine Ahnung, wenn man eine Brücke macht rückwärts und dann spann deinen Bauch an. So ist, also gut, wer eine Brücke kann, kann dann auch noch den Bauch anspannen, aber ist erstmal schwer. So. ja, und das heißt halt, 2 von 4 machen nichts.
Ja.
Ist schlecht.
Okay.
So, und dann
machen die anderen zu viel,
Genau, und dann ist die Frage, wer, also wenn man jetzt vorne guckt, der Bauch macht es nicht, was macht er nicht? Der verhindert nicht, dass der Körper hinten rüberfällt. Mhm. Und wer macht das dann? Das übernehmen dann normalerweise die Hüftbeuger. Das heißt, man hängt sich sozusagen in seine Hüftbeuger. Aber das Problem ist, dass die Hüftbeuger nicht an den Rippen befestigt sind, sondern von innen an der Wirbelsäule. Mhm. Das heißt also, anstatt dass die Bauchmuskulatur vorne an den Rippen einen festhalten, geht der Hüftbeuger durch den Bauchraum durch, von innen an die Wirbelsäule und zieht von innen an der Wirbelsäule. Und das ist meine komplette Stabilität nach vorne. Also schwierig. Also ja. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Aber
ja, schwer, aber so um und bei.
Ja, gut. Okay, also so geht's nicht. Das ist der eine Typ, der sehr häufig ist. Mhm. Und bei dem anderen ist es ähnlich. Die Marilyn, also im Prinzip du, hat wahnsinnig viel Spannung in der unteren, im unteren Rücken. Mhm. Und wahrscheinlich auch im Quadrizeps,
kann weniger ich, im Hüftbeuger. Kann ich bestätigen.
Kannst du bestätigen, ja, kann ja, genau. Und auch da ist es so, dass der Abstand vom Becken zu den Rippen wahnsinnig weit ist, wahnsinnig auf ist. Und deswegen ist das oft sehr hängend sozusagen. Also der Unterschied ist eigentlich eher, dass bei dem einen die Spannung in den Hüftbeugern sehr groß ist und bei dem anderen ist einfach gar keine Spannung im ganzen Bauchraum und tut auch weh. Also ja. Kann man so einfach sagen. Und es ist auch schwierig, von da Kraft zu erzeugen und so. Und es ist, natürlich ist die Haltung jetzt nicht, man kann die erstmal statisch denken, aber es ist halt die Frage, wie bewegst du dich dann von da aus? Und das ist in beiden Fällen echt schwierig, eine gute, stabile, keine Ahnung, Treppe zu gehen, zu heben, wenn man so schon anfängt.
Genau, das finde ich immer so einen ganz interessanten Moment, wenn man sich das vorstellt und sagt, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, also es ist eine Person, die steht, ne, man kann sich das genau vorstellen, steht im Hohlkreuz, hat den Po hinten, hat den Bauch sozusagen nach vorne rausgedrückt oder hängend und dann denkt man, ah ja, das ist nicht optimal, aber es ist nicht nur nicht optimal, sondern es wird ja dann zur Katastrophe, wenn ich einen Schritt nach vorne mache. Das ist ja wie so ein, wie so eine Kettenreaktion sozusagen. Ja. Vollkommen klar, dass wenn ich jetzt einen Schritt nach vorne mache, dass dann auf jeden Fall die Mechanik, die dafür da ist, diesen Schritt zu machen, nicht richtig ist. Die funktioniert nicht, weil sie ja schon im Stehen nicht funktioniert hat. Also funktioniert sie ja in Bewegung noch viel weniger.
Genau. So ein Logikding von, du kannst dich falsch anfangen und dann hoffen, dass die Bewegung im Mittelteil irgendwann richtig wird. So ist
geht nicht. Genau. Okay. Und da kommt ja jetzt rein zu sagen, okay, wenn ich jetzt verstanden habe, ich habe dem Gehirn, also nochmal drei Schritte zurück, ich habe dem Gehirn jetzt, fange ich jetzt an, alle Informationen zu geben und sag hier, guck mal, das fängt ja an, indem ich zum Beispiel Mapping mache, richtig? So heißt das? Das heißt, ich fühle erstmal. Ja. Ich fühle meinen, zum Beispiel.
Ich glaube, so funktioniert die Faszienrolle auch. Also ich glaube, dass die Faszienrolle einfach hilft, besser Muskeln zu spüren und deswegen funktioniert es.
Ja.
Aber ist egal, ob es funktioniert.
Ja, okay. Und dann habe ich diesen Teil gemacht. Das heißt, ich habe meinem Gehirn jetzt die Information gegeben, habe gesagt, guck mal hier, da ist auch noch ein Muskel und da ist auch noch ein Muskel. Ja. Und das reicht aber ja nicht.
Nee, also die Information, die das Gehirn auch super gern hätte, sind die Informationen, die das Gleichgewicht liefert. Das heißt also, der Gleichgewichtssinn ist nicht Balance, der Gleichgewichtssinn sind die Sensoren links und rechts vom Ohr. Und die messen, die beschleunigen die Lage des Kopfes. Und das ist eine Information, die das Gehirn super gern hätte, weil es ja im Kopf ist. Und
deshalb gerne wüsste, wo es ist.
Wo es ist. Also im Wesentlichen, so comic-mäßig ist es halt, ich bin hier, also muss ich den halt so stellen. Also ich als Hirn bin hier.
Ich bin als Gehirn da.
Genau, ja, okay. So, also muss ich den halt so stellen, um sicher zu sein, den Rumpf so stellen, um sicher zu sein. Und dann kann ich mir überlegen, wie ich mich bewege oder sonst irgendwas. Mhm. Und wenn die Information aber schon nicht da ist, ist ganz schlecht. Das heißt also,
und
wenn
wieso ist die nicht da? Die ist ja irgendwie gefühlt bei niemandem.
Genau, also die Leute, die reinkommen, die einen voll ausgeprägten Gleichgewichtssinn haben, kann ich wirklich an einer Hand abzählen.
Ja.
Und die waren auch alle unter 10.
So. Na super. Aber wieso haben wir alle keinen Gleichgewichtssinn? Wissen wir das? Nee.
Kann ich dir nicht sagen. Es gibt eine Menge Gründe, die ihn kaputt machen. Es ist Trauma, Mittelohrentzündung, aber auch einfach nicht benutzen. Oder so. Also es ist
Wir nutzen diesen Sinn einfach zu wenig und deshalb ist er nicht gut genug ausgeprägt.
Genau.
Und dann weiß das Gehirn nicht, wo es ist und entscheidet, nee, finde ich eine schwierige Geschichte, weil Beschleunigung schon mal sowieso gar nicht, aber auch irgendeine Vorwärtsbewegung irgendwie im Prinzip nicht so dolle, weil ich weiß gar nicht, wo ich mich im Raum befinde und deshalb weiß ich auch nicht, ob wenn ich einen Schritt mache, ob es dann noch sicher ist.
Genau.
Okay. Wenn ich das jetzt alles geregelt habe, und das weiß. Dann muss ich aber ja trotzdem auch übergehen hinzu, das zu korrigieren, was du gerade gesagt hast.
Absolut.
Also ich muss ja jetzt irgendwie irgendwas dafür tun, dass die Muskeln ihren Job übernehmen und ich in die Ausgangsposition komme, damit ein Schritt möglich ist.
Genau, das ist ein guter Anfang auf jeden Fall.
Okay, gut. Und so. Wie mache ich das jetzt?
Was? Ach so, das ist eine gute Idee. Ja, kommt darauf an. Also kommt darauf an, wo du stehst. Es geht nur über Bewusstmachen. Also das Erste, was ich so jemandem zeige, ist, wie stehst du? Übertreib das, fühl das. Fühl, wie deine Fehlhaltung ist. Und dann kann man das vielleicht auch nochmal übertreiben und sagen, ah, okay, also ich schiebe mein Becken vor oder ich mache dies oder mache das. Und dann ist es, der erste Schritt ist erstmal, das einfach umzudrehen. Also sagen, aha, du hast dein Becken zu weit vorne. Ja, lass das. Also im Sinne von, wenn dein Becken sehr weit vorne ist, dann klapp mit dem Oberkörper weiter vor und bring dein Becken zurück und fühl, was dann passiert. Dann aktiviert auf einmal der Po. Okay. Und wenn du deinen Oberkörper vorgeklappt hast, dann kannst du versuchen, dein Schambein aufzurichten. Eine Bewegung, die viele Leute nicht können. Becken aufrichten, Becken kippen. Und versuch sozusagen, dein Schambein nach oben zu bringen und guck, wie sich das anfühlt. Und sehr viele Menschen machen dann schon wieder ganz viele andere Bewegungen dabei. Sie können, wo sie das Schambein hochnehmen, gehen sie mit dem Oberkörper runter oder bringen den wieder zurück oder was auch immer. Das heißt also, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, die allgemeine Empfehlung ist sozusagen, weil erstens stehen alle unterschiedlich falsch und was einheitlich für jeden funktioniert, ist zu sagen, mach dir bewusst, wie es ist und aber die Korrektur läuft bei jedem auch wieder unterschiedlich falsch, kann man sagen. Also, okay. Ne, das heißt, wenn ich sage, dem einen, nimm dein Schambein hoch, der weiß gar nicht, wie es geht. Der zweite sagt, okay, kein Problem, Schambein ist oben, dabei ist er aber mit dem Oberkörper nach hinten gefallen. Der dritte macht dabei im Prinzip einen Crunch, also das heißt, er beugt den ganzen Oberkörper rein und der oder die vierte geht dabei in die Knie.
Ja, okay, das ist jetzt aber so mittelhilfreich, ne?
Ich weiß. Sorry.
Also grundsätzlich kann man mal sagen, dass nachdem man gefühlt hat, wie man falsch steht und vielleicht fühlt, wo die Muskeln sind, wäre der Einstieg in systematisches Krafttraining eine gute Idee.
Das ist überhaupt die Idee. Das ist super gut. Let's go. Naja, der Vorteil von systematischem Krafttraining ist insofern gut, als einen das Gewicht ja korrigiert. Man kommt nur weiter im Training, wenn man es richtig macht. Und man fühlt über das externe Gewicht, wie es richtig ist. Wo ist der Schwerpunkt? Wie muss ich stabil sein? Das ist der Nutzen davon. Der Nutzen ist ja nicht, eine Kniebeuge mit 100 Kilo zu machen. Das ist auch geil, finde ich auch geil. Finden wir alle geil. Aber das interessiert ja eigentlich keinen. Die Frage ist, bewege ich mich danach besser? Und man kann über Krafttraining lernen.
Mit der Langhantel?
Mit der Langhantel, ja, zur Basis. Das sind die Grundskills, die man lernen kann. Da kann man lernen, wo ist mein Körperschwerpunkt? Wie geht Stabilität? Wie geht Krafterzeugung? Wo muss ich die Kraft herholen, damit das verdammte Ding nach oben geht? Und das sind Grundfertigkeiten, die man nur sehr schwer anders erlernen kann. Man kann Glück haben und ist einer der Auserwählten, die das können, aber die allermeisten eben nicht oder die verlernen es. Und das kann man an der Hantel wieder zurückgewinnen und das kann man dann wieder in entweder komplexeres Fitnesstraining bringen oder eben auch in Alltagsbildung, was auch immer.
Ja, und warum muss ich das mit Gewicht machen?
Weil es so schwer ist, es ist viel schwerer, es ohne Gewicht zu machen. Es geht auch ohne Gewicht, aber das Problem ist, dass wir ja ein Einstiegsgewicht brauchen, was möglichst leicht ist. Und das Problem ist, wenn ich mit Körpergewicht trainiere, dann habe ich die Option zu sagen, ich mache eine Kniebeuge. Das ist super, aber das ist nicht schwer genug. Ich brauche so viel Gewicht, dass ich in der Lage bin, mein volles Körpergewicht mit einem Bein zu tragen. Und das heißt, ich wiege.
Warum muss ich das mit einem Bein tragen?
Weil es in jedem Schritt vorkommt. Das heißt, bei jedem Schritt, den ich mache, wenn ich eine Treppe hochgehe, muss ich meine vollen 90 Kilo mit einem Bein hochdrücken können. Und das Problem ist, wenn wir
Und das stabil.
Das stabil.
Nicht irgendwie, sondern
Genau, wenn man es irgendwie macht, dann tut es im Knie weh, im Rücken weh und die Treppe ist wahnsinnig schwer, sondern mit der richtigen Technik. Mhm. Und viele kriegen es relativ schnell hin, eine beidbeinige Kniebeuge irgendwie hinzukriegen, sodass die Technik okay ist. Und da ist aber das Problem, dass die Kraft, die da wirkt, nur, Ticken vereinfacht, die Hälfte ist. Das heißt, ich habe zwei Beine, bewege mein ganzes Körpergewicht und bei dem anderen habe ich ein Bein und bewege mein ganzes Körpergewicht. Mhm. Und die Frage ist, wie schließe ich diese Lücke? Mehr Wiederholungen machen ist keine Option. Mhm. Denn wenn ich einfach nur mehr Wiederholungen mache, dann werde ich ausdauernder, aber nicht stärker. Mhm. Das heißt also, wie ist die Variante, bei der ich bei der Kniebeuge nicht 45 pro Bein bewege, sondern vielleicht 47,5 oder 50. Mhm. Und dann, wenn ich keine Hantel habe, dann muss ich mir irgendeine andere Übung ausdenken. Das heißt also, hat ein Ausfallschritt 47,5 Kilo pro Bein oder 50? Mhm. Keine Chance, das abzuschätzen. Mhm. Und vor allen Dingen auch.
Und, und dann fehlt das Systematische. Also ich kann dann einen Ausfallschritt machen, dann habe ich vielleicht 52,3.
Ja, oder aber, 67.
Ja, so, genau. Und ich kann es vor allen Dingen nicht steigern. Das heißt, ich werde nicht besser.
Es ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Es gibt Leute, die das können, aber die sind eh schon so gut, dass sie es eigentlich auch gar nicht brauchen.
Ja,
verstehe. Und bei der Kniebeuge ist es so, du machst es mit 45 Kilo pro Bein, also mit keinem Gewicht. Und dann nimmst du eine leichte Hantel, packst sie drauf, die ist vielleicht 5 Kilo, und dann hast du 2,5 Kilo pro Bein mehr. Dann hast du also 47,5 pro Bein. Und dann machst du das Ganze mit systematisch gesteigert, 2,5 Kilo mehr. Und so kannst du es schaffen, diese ganz kleinen Schritte nach und nach zu gehen, bis du irgendwann so viel Gewicht pro Bein hast, dass es dem entspricht, was im Alltag dir real begegnet bei jeder Treppe.
Ja, verstehe. Okay.
Deshalb.
Das heißt, wenn ich das gemacht habe, dann habe ich eine Chance, dass das, dass ich dahin komme, dass wenn ich eine Alltagsbewegung tue, wir haben es jetzt am Beispiel der Treppe gemacht, gibt es natürlich noch mehr Alltagsbewegungen, aber dass ich die dass ich die Alltagsbewegung stabil machen kann. Also ich erarbeite mir im Training, dass ich entspannt und stabil die Treppe raufgehen kann, ohne dass ich in diese Kompensationshaltung kippe und damit mir dann wieder Rückenschmerzen mache, zum Beispiel beim Treppe runtergehen oder so.
Genau.
Okay, verstanden.
So. Okay. Das heißt, der Übergang ist dann häufig noch ein bisschen komplizierter, da muss man wieder Neuro dazu machen und Transferübungen, hallo Ella. Aber ja, das ist der Sinn der Übung. Sich so stark zu machen, dass man das, was im Alltag einem passiert, schmerzfrei durchstehen kann.
Perfekt. Großartig. Sehr schön. Okay, dann habe ich eine passende Frage rausgesucht.
Okay.
Und die heißt, was kann ich machen nach einer Bandscheiben-OP-LWS, wenn die Angst bleibt? Das wäre jetzt noch eine zweite Folge. Was ist mit OP? Das Problem an der OP ist, dass wenn man die Folge von heute gehört hat, dass man dann weiß, dass die Ursache für die Schmerzen sehr wahrscheinlich mit der OP nicht behoben worden.
Ja, umgekehrt. Also, ja, nee, ja, genau. Also, die Bandscheibe war kaputt. Jetzt ist sie geflickt. Okay. Mhm. Aber damit hat der Körper noch nicht mehr Informationen, was zu Unsicherheit und Angst führt. Mhm. Der Körper steht wahrscheinlich immer noch in derselben falschen Haltung, die überhaupt dazu geführt hat, dass die Bandscheibe rausfliegt. Bandscheibe fliegt sehr häufig raus bei dieser Geschichte, was wir vorhin hatten, mit Becken vor, Bauch trägt nicht, Psoas zieht von innen an der Wirbelsäule, Bandscheibe fliegt raus, weil die Wirbelsäule von innen gezogen wird. So, das heißt also, ist ein bisschen so, ja.
Es ist das, kein was, Wunder.
Nee, also, genau, ist ja völlig berechtigt sozusagen, weil die Ursache für den Bandscheibenvorfall ist noch da, die Unsicherheit ist noch da, du hast immer noch keine Informationen. Du hast ja sozusagen das Thema Angst noch gar nicht adressiert. Also es ist völlig richtig eigentlich, dass der Körper sagt, so ist immer noch nicht sicher. Weil, nur weil,
ist auch so.
Ja, ist so, ja,
ist
genau.
So.
Insofern, trainier dein Gleichgewicht, stabilisier, mach nie wieder Rücken, keine Ahnung, mach Krafttraining, systematisches Krafttraining, baue Stabilität auf, ist richtig. Mhm. Also es gibt keinen Grund, ist jetzt dumm, keine Angst zu haben. Angst hilft nicht, aber wenn Angst dich motiviert, das Thema anzugehen sozusagen, dann ja.
Gut, ja, okay, gut. Zweite Frage. Ich habe Arthrose in den Knien und bekomme immer mehr O-Beine. Gibt es Übungen dagegen?
Ja, klar. Ja, genau, also klar, Logo. Also Arthrose im Knie und O-Beine heißt ja, dass dir Stabilität fehlt und dass du die Knie nicht so belastest, wie sie eigentlich gewachsen sind. Also wenn du erst keine O-Beine hattest, dann stehen die Gelenkflächen sozusagen so aufeinander, wie es sein sollte. Wenn du immer mehr in die O-Beine kippst, dann ist es relativ wahrscheinlich so, dass du mit dem Becken so nach vorne rutscht, wie ich es gerade beschrieben habe, passt sozusagen. Also Menschen, die mit dem Becken nach vorne kippen und mit dem Oberkörper zurück, kriegen mehr O-Beine. Und damit belastest du das Knie auch immer mehr an,
nur an einer,
an
Stelle.
Einer Stelle. Genau, das heißt also nicht mehr flächig, sondern nur den einen Teil des Knies, den äußeren. Und wahrscheinlich ist auch da die Arthrose. Und ja, klar.
Weil es so nicht gedacht ist.
Genau, das ist nicht die Position, für die das Knie gebaut ist. Heißt also, auch hier ist es, Haltung korrigieren, Gleichgewicht aufbauen, Schambein hochbringen, Oberkörper nach vorne bringen im Wesentlichen. Das heißt jetzt nicht einfach nur Bauch trainieren, aber also einen Hüftbeuger würde ich schon Fokus drauf setzen sozusagen. Also Hüftbeuger nicht dehnen, sondern trainieren. Und Stabi vorne.
Endlich richtig Knie.
Nee. Also eher nicht, sondern in dem Fall ist es ja eher Gesamtstabi, also eher nicht richtig stark, ist es so. Oder, oder Trainingseinstieg. Also ist ja mehr alles sozusagen.
Okay, verstanden. Ja. Also Fragen beantworten jetzt
mit Kursen.
Mit Kursen ist irgendwie auch blöd, aber kam mir gerade.
Nee, genau, aber es ist halt Stabi, vordere Kette, Haltung korrigieren, Becken aufrichten, Oberkörper vor, alles das.
Okay, alles klar, großartig. Dann danke.
Ah ja, das war's.
Das war.
Okay.
wolltest du noch
ich
weitermachen?
Überhaupt keinen Überblick, was wir hier alles erzählt haben. Achso. War das hilfreich?
Okay.
Keine Ahnung.
Ja. Ich hätte auch noch ein paar mehr Fragen, aber wir haben uns ja geeinigt auf 2 Fragen pro Folge.
Okay.
Also ich fand's super. Mir hat's total geholfen. Also ich wusste auch schon viel davon, aber es ist trotzdem immer noch spannend, dir zuzuhören.
Das,
ich mag das.
Das ist sehr lieb von dir. Das freut mich. Danke. Ich mag dich auch.
Das ist ja nett.
Okay, also 2 Wochen Urlaub. Ohne uns. Vielen Dank dafür, dass ihr uns ein Jahr lang zugehört habt. Sehr geil.
Das sagen wir dann, wenn wir wiederkommen.
Ja, okay. Also, dann sehen wir uns in 2 Wochen zur Jubiläumsfolge. Nee, gar nicht wahr. 2 Aussetzer in 3 Wochen. Krass.
Ja,
okay.
Krass.
Okay. Vielen Dank euch. Kann ich schon mal sagen, frohe Ostern. Total passend. Und Enken und Arno.
Ja, nee, ich mag
ja, das. Ja, die haben da Themen.
Tschüss.